Mir hilft's nichts, wenn einer genial gut kochen kann, aber der Teller kratzt und macht ein Geräusch, wenn der Löffel drüber geht, dann schmeckt das Essen auch nicht. Also ich finde, da gehört viel dazu. Das sind ja dann Gesamtkunstwerke, die da erschaffen werden.
Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Wever, präsentiert von Jaguar Deutschland. Herzlich willkommen bei Our House. Ich bin Antje Wever und habe die Porzellandesignerin Stefanie Hering in ihrer denkmalgeschützten Villa in Zehlendorf besucht. 1906 im englischen Landhaus Stiel gebaut, hat Stefanie die imposante Villa während der Pandemie komplett renoviert. In der Belle Etage sitzt ihr Unternehmen Hering Berlin. Seit 30 Jahren steht Hering für traditionell handgefertigtes, wunderschönes Porzellan, das in den besten Restaurants der Welt zu finden ist. Oben drüber wohnt sie mit ihrer Familie. Warum eine voll ausgestattete Profiküche auch in die Villa musste, wird uns Stefanie gleich erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Hering, bei Our House, dem Salon-Podcast. Ich bin heute tatsächlich zum ersten Mal bei dir in der Villa Hering. Du bist hier eingezogen mit deiner Firma, aber auch privat. Erzähl mal, wie bist du zur Villa Hering gekommen?
Ja, wenn man sucht, dann irgendwann findet man.
Hast du sowas gesucht? Also wolltest Nein. du eine Villa in dem Stil, Nee. In der Größe?
Nee, wir hatten uns auf die Suche gemacht, nachdem für uns klar war, wir wollen den Ort an der Potsdamer Straße verändern und auch verlassen. Und dann begibt man sich auf die Suche und als kreativer Mensch hat man so eine Vorstellung, ich hole mir eine alte Tankstelle oder irgend auch ein hässliches Entlein, was man ja auch schön machen kann. Mhm. Also wir waren eigentlich offen für alles.
Eine Villa in Berlin, die ganz originär ist und auch wie so ein Juwel und dann kommt man unten rein. Es ist ja viel dunkles Holz, das hast du gelassen, ne? Mhm. Die ist, wann wurde die gebaut, die Villa?
1905 und mhm. Professor Otto Roloff war der Bauherr. Das war ein staatlicher Ziseleur, Meister an der Kunstgewerbeschule und Professor für Ziseleurkunst in Berlin. Und der Architekt, der war Otto Knopf und ist tatsächlich 1905 erbaut. In dem Zuge hat man hier in der Gegend ganz viele eigentlich Ferienhäuser gebaut. Aber nach hinten ist es total privat, ein Riesengarten, alter Baumbestand, auch über 100 Jahre alte Kopfkiefern. Das ist schon, wo man eigentlich denkt, danach kommt jetzt nur noch die Ostsee.
Nee, wenn man ankommt, ist man erstmal ganz schön erschlagen, weil es ist ein großes Gebäude und dann mit diesem, sieht so nach Tudor aus. Ne? Es hat schon einen Auftritt, das Haus.
Also als ich es zuerst gesehen habe, ich dachte, es ist so ein Harry Potter Haus. Also ich fand es auch, erst so dachte ich, ach, das muss von außen nur betrachten. Ich dachte, es muss total dunkel sein innen drin, aber wenn man dann drin ist, stellt man fest, es ist gar nicht dunkel. Jedes, auch nur kleinste Kämmerchen hat ein Fenster. Wir haben insgesamt 102 Fenster hier.
Und jetzt ist es so interessant eben auch, weil dein Porzellan ist ja sehr minimal und reduziert und finde ich sehr modern. Und irgendwie ist es ein interessanter Bruch, dass du in so einem alten Haus das jetzt präsentierst.
Ja, ich glaube, wir beschäftigen uns ja mit Porzellan, mit einem der ältesten Gewerke. Und ich habe die Historie im Material und auch in der Formgebung. Und so finde ich, ist es auch mit alten Gebäuden. Ich habe ja die Historie, die ich wertschätze, aber ich transformiere es so Stück für Stück in meine heutige Zeit. Und das mache ich ja mit meiner Arbeit auch. Von daher finde ich, passt es.
Und wie viele Sachen hast du dir angeguckt, ungefähr, bis du auf die Villa hier in Zehlendorf gestoßen bist?
Schon ein paar sehr unterschiedliche Projekte und Häuser, wo man sagt, die waren alle gut, aber die passten nicht ins Finanzbudget.
Und bei dieser Sache war das lieber auf den ersten Blick. Wie gehst du mit solchen großen Entscheidungen um?
Na hier, das mussten wir auf jeden Fall zu zweit entscheiden und wir wollten es auch zu zweit entscheiden. Und das ist dann
du und dein Partner.
Und mein Partner, mhm. genau. Und bei so einem großen Stück ist natürlich auch ein ordentlicher Finanzaufwand zu bewältigen. Und dann ist ein Rechenexempel. Wir bezahlen ja hier als Firma dann unsere Miete. Du musst ja refinanzieren. Und das war natürlich zu einer Zeit, wo ich sagen muss, wo die Finanzierungen auch top waren, ja, und auch von den Banken her top waren. Es war ein glücklicher Moment.
Das war
Moment.
Während der Corona-Zeit.
Genau.
Und dann habt ihr die Zeit genutzt, die Villa umzubauen.
Ja, heute würde ich es nicht mehr schaffen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben die Villa in 8 Monaten umgebaut. Und wir haben hier, glaube ich, 26 Schuttcontainer rausgefahren. Und haben einfach runtergestrippt auf das, wie sie mal war, haben teilweise auch wieder Retour rekonstruiert.
Also was hast du gelassen?
Die ganzen historischen Merkmale haben wir gelassen. Wir haben die Fassade auch gelassen. Wir haben nur die Holzteile an der Fassade denkmalgerecht saniert, auch die alten Farben wieder hochgeholt. Und wir haben im Innenbereich alle Fenster saniert und erhalten.
Wenn man reinkommt, ist auf der linken Seite so eine sehr hübsche Teeküche. Mhm. Finde ich auch ein nettes Entree, weil dann sieht man schon deine ganzen Teetassen und deine Teekanne.
Ja.
Und oben die Decke ist aber alter Bestand.
Ja, das ist ein sehr lustiger.
Das Was war das früher?
In den Häusern gab es immer so eine Art, früher waren das so Telefonorte, wo das Telefon hing. Mhm. Und da war immer noch wie so eine kleine Erhöhung und da stand ein Sessel drauf und ein Tischchen und dann nahm man die Telefonate an.
Läuft man weiter rein, dann ist wie so ein Empfangsbereich, die Büros von deinem Designteam, Büro von deinem Vertrieb. Ihr produziert ja alle Sachen in Thüringen.
In Thüringen,
seit
richtig.
Vielen Jahren schon,
ja,
bist du,
ja,
da.
Ja.
Und dann gibt es diesen schönen Showroom.
Ja.
In dem du manchmal auch Dinner hast.
Genau.
Und sehr eindrucksvoll ist ja deine super Profiküche. Das war dir auch wichtig?
Ich bin ein spontaner Mensch und wir haben spontan Gäste aus der ganzen Welt in der Stadt und dann einfach sagen, lasst uns mal ein Dinner machen, lasst uns eine Veranstaltung machen und dafür nicht jedes Mal Riesenumbauten in Küchen, in Tische, in Stühle, in alles. Das war für mich der Traum zu sagen, das muss alles vor Ort sein, dass wir das auch von heute auf morgen machen können und das schaffen wir jetzt hier.
Und das ist auch Prinzip, dass die Villa Hering, dass du manchmal, du arbeitest ja eben seit vielen, vielen Jahren mit Köchen aus der ganzen Welt zusammen, die dein Porzellan eben benutzen. Was mich interessiert, wer war denn der allererste?
Also der allererste, da waren wir dadurch, dass wir 2005 es auf den Markt gebracht haben, waren die ersten, das war damals der Thomas Bühner, das war der aus Aschau, der Heinz Winkler, das war Johannes King.
Also die Deutschen.
Die Deutschen. Und dann habe ich meine erste Messe in den USA 2006 gemacht. Und da kamen dann Charlie Trotter, der leider nicht mehr lebt, aus Chicago. Da kamen Thomas Keller, Napa Valley und New York. Der ist heute noch mein Kunde. Und Laurent Gras und Guy Savoy aus Paris. Also dann ging es in die Welt. Ja.
Welches Geschirr war das von dir damals?
Immer das, was es heute noch ist.
Das
Biscuit.
Biscuit? Und
weiß.
Weiß?
Strukturiert oder perforiert, yellow, mit diesen Löchern drin. Wenn man sagt, Hering ist das Geschirr mit den Löchern. Das hat dann sich in der Welt verteilt, ja.
Das ist irgendwie was, wo man auch, ja, wirklich so stolz drauf ist, dass Hering so ein deutsches Handwerksprodukt ist, eben so international verbreitet ist, ne?
Also mir war das ganz wichtig. Zum einen liebe ich das Handwerk über alles und habe nun mal die Keramik gelernt von der Pike auf und zu sehen, wie man mit Handwerkskunst zeitgenössisch Menschen in der ganzen Welt begeistern kann. Und das ist schon, wenn man Geschirr macht, Keramik macht, das ist etwas, das findet in der ganzen Welt Anklang und auch offene Ohren und Augen, weil man es benutzt.
Weil man es benutzt, aber dass du da auch so jetzt inzwischen arbeitest, du mit wie vielen Köchen zusammen?
Ja, wir haben es schon, es ist schwierig zu zählen, aber wir sagen, wir sind meistens so zwischen 250 und 300 Sterne.
Die alle im Fine Dining sind, ne?
Ja, Sterne ist dann natürlich gehobene Gastronomie, die aber alle absolut unterschiedliche Konzepte fahren. Und das ist eigentlich das Spannende, weil das Dining in Taiwan ist ein anderes Dining wie in Mexiko oder in den USA und selbst da sind unterschiedliche Themen, die bespielt werden und für mich war das wichtig, es ist heute noch, Stücke zu schaffen, die zum einen, an denen man sich nicht satt sieht, Stücke, die die perfekte Bühne sind oder eigentlich wie eine Leinwand für den kreativen Chef an der Stelle und sie auch immer wieder neu inspiriert. Und ganz wichtig ist, es ist ja ein Dialog auch mit dem Handwerk. Also man muss erkennen, dass es ein handgemachtes Stück ist. Diese Emotion muss drin sein. Und dann entstehen, finde ich, egal in welchem Haus man dann später steht, ganz eigene Werke mit dem Zusammenspiel.
Aber ist das dann, wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann wie so ein Domino-Effekt? Also als du nach Amerika gegangen bist, dann hat Leuten das gefallen, die konnten damit arbeiten.
Na, es spricht sich rum. Das Schöne ist, die Köche haben eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Es gibt ja diesen lustigen Spruch von Thomas Keller, als es er darauf angesprochen wurde, sei, oh, it's bloody expensive, but it's damn good.
weil es eine Qualität ist, die nicht kaputt zu kriegen ist auch.
Ja, und ich muss sagen, wir kriegen heute also all diese Top-Chefs, die damals auch schon natürlich Visionäre oder Köche sind sowieso Visionäre, finde ich, die immer nach vorne denken, immer auch ständig auf der Suche nach Neuem sind, neugierig sind. Das ist genauso mein Naturell. Von daher trafen wir uns immer auf Augenhöhe und dann plaudert man natürlich drüber, man tauscht aus, man ist offen und dann kommen die Gerichte auf die Stücke und dann sieht man das Zusammenspiel.
Du schaffst die perfekte Leinwand auf eine Art.
Ich würde ja sagen, ja. Und mein Bestreben ist, konstant zu tun, ja.
Was macht denn das Heringgeschirr aus? Weil es ist schon ein Phänomen. Du machst das seit 30 Jahren und bist da so etabliert in dieser Szene. Warum funktioniert das so gut?
Also ich glaube, ich bin ziemlich kompromisslos, was das angeht.
Von der Technik oder vom Design? Warum ist es die Haptik?
Also ich glaube, als ich beschlossen habe, ich gehe mit Biskuit an den Start vor 30 Jahren, war für mich ganz wichtig, wir haben das Porzellan, das ist, früher hat man es bezeichnet als weißes Gold, das ist weiße Erde, die ist schon in sich kostbar, dass man das überhaupt herstellen kann. Warum soll ich die zudecken? Warum soll ich die mit irgendwas Üppigem beziehen? Ich möchte eigentlich den Wert des Materials zeigen. Was das Schöne ist, das ist ja nicht nur ein ästhetischer Wert, sondern das Material hat natürlich auch einen technischen Wert, weil es ist eigentlich unantastbar. Und das Biskuit noch extremer, weil es kann noch nicht mal abgerieben werden. Also die nächste Härte ist der Diamant und das wird in der chemischen Industrie benutzt, weil es resistent ist gegen Säure und Lauge. Und das jetzt umzutransformieren in ein Geschirr, das gab es früher so nicht.
Das heißt, man kann also diese, wenn Sachen essen, da gezeigt wird oder serviert wird, also sei es irgendwelche Soßen oder ich weiß nicht, wird ja auch viel mit Farben gearbeitet, die setzen sich nicht ab in dem Geschirr.
Nee, das kann technisch gar nicht sein, weil der Scherm ist komplett verglast, also es bleibt alles immer nur oben drauf liegen und dann kann ich es entweder wegschrubben oder in die Spülmaschine stecken, was es liebt.
Es gibt doch die Anekdote, dass ein Chefkoch, ich weiß nicht, wer es war, mal das testen wollte und den Teller in Rotwein eingelegt.
Wir haben das Rotwein-Experiment, wir haben auch das indische Experiment.
Was ist das?
Die indischen Curries
drüberziehen,
die färben natürlich, aber man steckt es hinterher in die Spülmaschine und ist wieder weiß. Und ehrlich gesagt, ich glaube, mich würde es jetzt nicht mehr geben, wenn das Geschirr das nicht alles abhaben könnte. Und das schönste Kompliment ist eigentlich, wenn Köche, Menschen oder Leute, die es gerne besitzen mögen, zurückkommen und sagen, wir arbeiten mit dir schon so viele Jahre, jetzt teilweise wirklich 30 oder 15 Jahre oder noch länger. Und wir kommen deshalb zurück, weil du stehst immer noch in unseren Schränken mit deinem Geschirr. Es geht nicht kaputt und es fasziniert uns noch jeden Tag aufs Neue. Deshalb machen wir weiter.
Also eigentlich ist die Winning Combination ist das Design, die Ästhetik und dann in Kombination mit Qualität.
Ja, auch die Haltbarkeit und Durability. Und ich finde, das ist für mich heute eigentlich das Größte, wenn es um Nachhaltigkeit geht.
Und wenn du mit neuen Köchen arbeitest, laden die dich dann ein in ihr Restaurant zum Testessen?
Ja, es kommt natürlich, deshalb muss ich immer vor den Reisen mal kurz eine Diät einlegen. Aber es ist natürlich faszinierend zu sehen und es interessiert mich ja auch, wenn wir einen Dialog gemeinsam starten oder wenn ich eingeladen werde, sie zu unterstützen, ihre Aufplanungen für ihre Menüs neu zu gestalten. Dann muss ich wissen, wie sie arbeiten. Das kann ich jetzt über das Visuelle machen, mir deren Bilder vorher anschauen. Aber am Ende ist natürlich schon spannend, wie ist der Service, wie ist das Restaurant, was spielt da alles zusammen, dass man jemandem was maßschneidern kann.
Am Ende ist das echt auch wieder so eine Parallele, weil ich finde, es auch trifft auf dein Porzellan zu. Man kann sich die Website angucken und ja, das sieht schön aus, aber in dem Moment, wo man das in der Hand hält, man versteht auch den Wert oder warum es auch so teuer ist. Weil das muss man ja auch sagen, es ist ja eine Investition, ne?
Ja, sag mal, ich würde immer sagen, es steht alles noch in einem Verhältnis. Wir haben uns entschieden, dass wir in Deutschland fertigen, unser Porzellan, dass wir mit super Handwerkern arbeiten. Wir arbeiten ja seit 1999 mit der Porzellanmanufaktur Reichenbach und ich muss sagen, es ist ein
Die sitzen in Thüringen?
Die sitzen in Thüringen, direkt am Hermsdorfer Kreuz und es ist auch ein unglaubliches Glück, dass uns das so zusammengefügt hat.
Und mögen das die international? Jetzt, du hast ja auch viel asiatische Kunden und Amerikaner, die mögen schon dieses Made in Germany.
Ich glaube, was sie auf jeden Fall, also in dem Falle für uns gesagt, ja, was das Porzellan angesagt, aber was sie hauptsächlich schätzen, ist diese Verlässlichkeit. Also wir hatten als Beispiel vor 8 Wochen den Telefonhörer in der Hand mit dem Eastern and Oriental Express. Die sagten, also unser Koch André Chang aus Singapur, der möchte lieber mit Hering den Zug starten. Und wir dann sagen, okay, das würde uns sehr freuen. Dann hieß es, aber es muss bespoke sein. Wir brauchen was Eigenes.
Wow.
Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir schnell entscheiden, haben für die neue Oberflächen entwickelt und das war in 2 Wochen entschieden und wir liefern Ende des Monats aus.
Wow. Wo startet der?
Der startet in Bangkok.
Ja.
Und geht dann weiter über Singapur nach Kuala Lumpur.
Toll.
Ja, also aber der Eastern and Oriental Express.
Vielleicht fährst du da auch mal mit?
Ja, ich habe ihnen dann gesagt, wir würden gerne mal einen Betriebsausflug machen.
Ja, das ist schon aufregend, dass du mit so spannenden Projekten dann immer zu tun hast. Und jetzt fährst du ja nach Amerika auf, wie nennst du das? Das ist dann immer Roadshow, Hering?
Ja, wir haben letztes Jahr beschlossen, dass wir unsere Firma in den USA auch gründen. Und es war für uns sehr wichtig, weil wir können jetzt selber importieren. Und auch diese ganzen Projekte mit den Köchen und Interior Designers selber ausarbeiten. Und
aber du hast ja schon viel Kunden in Amerika.
Ja, ich bin schon seit 93, 94 in den Staaten unterwegs und wir hatten uns da über die Jahre etwas aufgebaut und unsere Distributeurin ist letztes Jahr in Rente gegangen und haben wir gesagt, okay, jetzt nutzen wir die Chance und machen das selber.
Okay,
und
spannend.
Gehen selber damit rein.
Und durch diese jahrelange Zusammenarbeit mit den besten Chefköchen, was hast du gelernt, wenn es ums Präsentieren geht? Also wie deckst du ein, wenn du deine zu deinen Dinnern lädst?
Also wenn ich zu meinen Dinnern lade, lade ich ein in ein Privathaus und in einem Privathaus möchte ich kein Fine-Dining-Restaurant sein. Also ich mache wirklich einen Unterschied. Ich finde das auch das Schöne, dass man damit spielen kann. Also wenn ich im Fine Dining betrachte ich das eher wie einen Besuch im Theater, in der Oper, in einer, das ist Kultur, das ist ja höchste Kultur des Kochens, des Schaffens. Wenn ich privat einlade, pflege ich auch eine Kultur, aber die breche ich auf meine Bedürfnisse runter. Also ich gehe in eine Einfachheit rein und ich bin wahrscheinlich noch ein Stück weit reduzierter, als es die Köche machen oder auch im Spiel nicht so spielerisch, sage ich mal, sondern eigentlich eher aufs Wesentliche bedacht. Also wir brechen das hier für uns immer noch mal ein Stück weiter runter.
Ein Tisch ist ja eine Einladung und du kreierst ja damit was. Und also du hast ja alles zur Verfügung,
ja, also hier
wie
ist
ich es gesehen
der,
habe.
Hier ist eher so, dass ich mir ein Motto ausdenke, was möchte ich heute Abend zeigen. Also ist es die Metze-Tafel und ich habe alles in der Mitte stehen und ich habe sozusagen eine kulinarische Orgie. Dann baue ich das in dieser Buntheit und Vielfalt auf. Wenn ich aber zum Pasta-Abend einlade, dann habe ich es klar, es geht immer ums Material. Ich habe ein Glas, was ich den ganzen Abend über gerne anfasse. Ich habe einen Teller vor mir stehen, der sich wechselt. Ich habe eine schöne Serviette aber ich habe so dieses, ja, das Spielerische. Im Winter habe ich ganz andere Blumen auf dem Tisch stehen als im Frühling, das ist ja klar. Aber brauche ich eher die cozy Atmosphäre oder was habe ich auch für Gäste, die heute Abend kommen? Kennen die sich schon alle oder sind die ganz neu, sind die zum ersten Mal da?
Was würdest du denn dann machen, wenn du neue Gäste hast?
Die überrasche ich schon mit entsprechenden Szenen oder Szenarien. Da geht es schon darum, trifft man sich abends auf den guten Schluck Wein und Käse und alles und man will sich kennenlernen und möchte auch nicht oft aufstehen, dann ist der Tisch viel üppiger. Wenn ich aber jetzt sage, jetzt muss es ein bisschen feiner, distinguierter ablaufen, dann geht es eher. Ja, ich finde all meine Tische, die sehen immer anders aus. Selbst
aber
für
das
Sonntagsfrühstück decke ich anders als für den Alltag. Ja.
Nee, du hast ja auch viel zur Verfügung. Es macht ja auch Sinn, dass du es lebst und kreativ aus deinen Schubladen dich bedienst.
Ich glaube, deshalb gibt es Hering, weil ich wollte immer was im Schrank haben, mit dem ich so
Und Sonntagsfrühstück, wie machst du Sonntagsfrühstück, wenn deine beiden Töchter, die ja beide aus dem Haus sind,
die
nach
mal wieder
Hause kommen?
Ja, da ist es dann doch üppiger, da nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit und das wird dann doch meist zum Brunch, weil man am Sonntag nicht so früh aus dem Bett kommt, aber da steht dann ein bisschen mehr da. Und auch so, dass es einem wirklich Spaß macht. Es ist nicht das Schnelle, weißt du, es ist dann so ein Sonntagsfrühstück ist was, da beschäftigt man sich 2 Stunden damit oder auch mal 3 Stunden. Und wie sieht dann ein Tisch aus, der so nach und nach abgefuttert wird und man ihn immer noch gerne anschaut und nicht jetzt den Drang verspürt, ich muss das sofort abräumen und ich muss das jetzt wieder ordentlich machen.
Ja, das ist schön. Das ist auch wie ein Bouquet von Blumen, was schön verwelkt.
Genau,
ne?
So
wird ein Tisch dann
orientalische geht.
Ja. Oft, es gibt ja auch ich mag auch bei Tischen gerne den Vorher-Nachher-Effekt. Ne? Es gibt einmal den am Anfang fotografierten und dann auch.
Ist abgegessen.
Ja, auch toll. Ja?
Ja.
Und das lebt natürlich auch mehr.
Ja, aber daran sieht man auch, wie die Leute damit, wie es geschmeckt hat und wie man sich das zu eigen gemacht hat. Und dass man eigentlich, dass man auch keine Hemmungen hat, ja, also diese Dinge anzufassen, zu leben, zu malen. Also keine, mir war es immer wichtig, mit all dem, was man tut, es sind kostbare Stücke, aber kostbar im Sinne von, da stecken viele Hände dahinter, die sowas erschaffen. Aber dass man mit dem auch dann wieder lässig und für sich umgeht, dass es in seinen Alltag mit einfließt und zu einem gehört, dann ist eigentlich das Beste.
Was macht denn einen guten Teller aus? Ein Heringteller kostet ja 100, um die 100 Euro, ein kleiner.
Für mich macht es aus, dass ich mich jeden Tag erneut freue, wenn ich ihn aus dem Schrank hole. Und diese Freude ist ja vielschichtig. Einmal den Blick drauf. Ich habe einmal ja nur die Sichtweise, dann habe ich es in der Hand. Und am Ende genieße ich aber auch noch die dritte Dimension, wenn es zum Einsatz kommt. Also gleitet das Messer exakt drüber, ist es ein tiefer Teller und es macht mir Spaß, weil ich kriege auch noch den letzten Schluck der Soße raus.
Und bei den Bechern hast du ja viel ohne Henkel. Warum ist das?
Ja, ist mir aufgefallen. Biskuit ist ein Handschmeichler. Wir schleifen ja die Oberfläche butterweich und das muss man anfassen. Und das Schöne ist, Biskuit hat, selbst wenn man ein heißes Getränk drin hat, immer noch eine andere Haptik, wie wenn so ein Stück voll glasiert ist. Also der Kontakt zur Haut an den Fingern ist ein anderer, warum auch immer. Und man verbrennt sich also damit nicht seine Finger. Ich sage immer, in ganz Asien hat auch keiner Brandblasen an den Fingern und die haben auch keine Tassen mit Henkel.
Und was glaubst du, wie viel beim Fine Dining ist Präsentation und dann die Qualität der Speisen?
Also meine, da bin ich mit den Japanern einig, für mich ist es 50-50, man braucht beides, aber ich finde in einem…
Das wird ja auch beurteilt, ne?
Ja.
Wenn du Michelin…
Nein, bei Michelin Sterne spielt es eigentlich keine Rolle.
Und bei Gomio?
Das weiß ich nicht, aber bei Michelin spielt eigentlich das keine, also ich sag mal, unterbewusst spielt es schon eine Rolle.
Aber ich dachte, Service und Präsentation fließt alles mit rein in das Erlebnis.
Das finde ich das wichtigste Erlebnis, was den Gast dazu bringt, dass er wiederkommt. Also mir hilft es nichts, wenn einer genial gut kochen kann, aber der Teller kratzt und macht ein Geräusch, wenn der Löffel drüber geht, dann schmeckt das Essen auch nicht und es macht auch keinen Spaß, wenn das Licht nicht stimmt und ich auf einem schlechten Stuhl sitze. Also ich finde, da gehört viel dazu. Das sind ja dann Gesamtkunstwerke, die da erschaffen werden. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich sage, da fängt man, wie wir ja auch, klein an und entwickelt sich nach oben und wächst und holt sich da Erfahrung. Aber ich finde, das beste Restaurant ist das, wo man hinterher rausgeht und sagt, wow, Wahnsinn.
Aber apropos beste Restaurant, du kannst natürlich, du hast viele wahrscheinlich, aber jetzt drei, die dich in letzter Zeit begeistert haben.
Also ich muss da vorsichtig sein, weil wir haben natürlich viele unglaublich tolle Restaurants, mit denen wir arbeiten, aber bei denen war ich noch nicht alle essen. Also ich kann immer nur sagen, wenn aus meinem letzten Reiseportfolio,
das
ist ein bisschen fairer gestaltet,
ja.
Also bei denen, wo ich da war. Und eines meiner Favoriten in New York ist das Aska von Frederik Berzelius. Das ist, ich bin immer fasziniert von Köchen, wenn sie ihre absolut eigene Handschrift tragen. Und
beschreib mal, was gibt's da zu essen? Und wie präsentiert er das in deinem Geschirr?
Der hat nicht nur meins, der hat auch andere Dinge und das ist einer, der sich wirklich einen Kopf macht, welches Gericht er in was präsentiert. Also der hat ein Gericht, wo ganz klar war, das muss in ein Glas gehen und ist so poetisch gestaltet und es passt dann alles zusammen. Das sind so, ja, sind Geschmackserlebnisse, schwierig zu beschreiben, aber das Schönste ist, wenn du rausgehst und den Geschmack von dem einen oder anderen Gericht am nächsten Tag immer noch abrufen kannst. Sowohl das Visuelle als auch das Geschmackliche.
Was für eine Küche macht er?
Er ist ja Schwede und hat natürlich die nordischen Einflüsse in der Küche, aber ansonsten sehr, sehr eigene, ganz eigene Sprache. Ja.
Schicken die dir dann eine Liste mit dem Menü oder kommst du manchmal auch mit deinem Köfferchen, jetzt gehst du ja wieder auf Amerikareise, bringst du dann Heringgeschirr mit?
Also bei einem jetzt wie Frederik, der stolperte über andere Kanäle auf uns, kaufte sich Geschirr, das er für richtig hielt, was in seine Sachen reinpasst und dann fängt irgendwann mal der erste Kontakt an und dann entwickelt sich's weiter und dann sagt man, hey, ich bräuchte jetzt eigentlich das oder das und wie siehst du das und dann entsteht ein Dialog.
Eine kontinuierliche Zusammenarbeit.
Und dann entsteht eine Zusammenarbeit. Also es gibt natürlich genügend Köche, die genau wissen, auf was sie was präsentieren wollen und das auch in einer Perfektion machen, die ist mindblowing. Und dann gibt's wiederum andere, die sagen, helf mir mal, die Kollektion von dir ist so groß, ich möchte aber was haben in dem und dem Stil und kuratiert.
Und erinnerst du dich noch an das erste Dinner, das du hier gegeben hast in der Villa Hering?
Mhm. Gekocht hat Thorsten Behnk. Thorsten Behnk, den kenne ich seit 15 Jahren, ein Koch aus Hamburg, der gastronomische Konzepte macht und der mit mir hier gemeinsam auch die Küchen entwickelt hat in der Villa und der genau diese, der das versteht, wie wir arbeiten, einfach nicht Restaurantbetrieb sein zu wollen, sondern eine großartige Küche auf unser Geschirr zu zaubern, wo wir Menschen damit überraschen können, sowohl geschmacklich als auch visuell überraschen können. Und als ich mir überlegt habe, was will ich in der Villa eigentlich zeigen, welche Standards haben wir in den Schränken, da haben wir das Spiel gemacht mit den Brotplateaus, die sich verteilt haben über die Tische spielerisch, das Besteck war da, die Gläser standen in den Farben passend, das war schon ein sehr lässiger Look und dann kamen die Teller wie so ein kleines Feuerwerk im nach und nach dazu.
Du hast ja eine Profiküche hier in die Villa reingebaut, aus Edelstahl vom Feinsten.
Ja, wir haben hier mit Lohberger aus Österreich, die machen großartige Küchen und die, als sie das Konzept hier gesehen haben, haben gesagt, wir wollen hier mitmachen, wir wollen auch hier drin sein. Und dann haben wir da gemeinsam diese Küche gezaubert, auch vorne die Bar, das ist schon ein perfektes Tool. Und mir ging es dann irgendwann so, dass ich selber angefangen habe, da unten die Küche zu benutzen. Und immer wenn die Köche nicht da waren, meine Tomaten eingekocht und über die Geschwindigkeit der Geräte fasziniert war.
Das ist toll. Du hast zwei Küchen, das ist unten die Profiküche und dann hier oben, wo wir auch gerade sitzen, das ist ja dann die erste Etage, in der du lebst.
Genau.
Und die Küche, was hast du dir dabei gedacht?
Das ist ja eine Rieseninsel, die über 3,5 Meter Länge hat und die ist mit einem gewalzten Edelstahl als Tischplatte bezogen und mit Gaggenau arbeite ich auch schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte, weil die Philosophie der beiden Firmen gut zueinander passt und mit denen haben wir, das habe ich hier integriert und die Küche hat meine Tochter entworfen, Ella Esslinger, Architektin. Und wir wollten eine Küche haben, die eine Leichtigkeit hat, die mit uns lebt und die man auch eigentlich immer und gerne jeden Tag anschaut. Und
sie ist sehr zurückgenommen, elegant zurückgenommen,
ja,
würde ich sagen.
Ja, also viele schöne Details, schöne Kanten, schöne und zurückhaltende Farben. Aber an den Details weiß ich, ich muss ehrlich sagen, jeden Tag, wenn ich sie sehe, muss ich sagen, hätte es nicht besser machen können.
Also das ist ja auch wieder ein Kompliment, oder? Was du auch gesagt hast, dass man sich jeden Tag eben daran erfreut.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann ist es aber alles in Grau gehalten.
Ja, wir wollten die Farbigkeit, eine Küche hat ja auch was Funktionales. Also und ich wollte keine, wir haben unten eine Edelstahlküche, aber das ist eine klassische Gastro-Edelstahlküche. Und hier oben denselben Edelstahl einzuziehen, das kam nicht in Frage. Aber durch den gewalzten Edelstahl hat man so eine Haptik wieder. Und das kommt dann sehr nahe dem, auch dem Porzellan. Man möchte es immer anfassen, ja. Und es hat dann aber auch noch den unglaublichen Effekt, dass man darauf Teig ausrollen kann. Das ist der Wahnsinn, ja. Und das ist dann
Du magst es halt dann immer wieder pragmatisch.
Ja, also den Hefezopf, den du heute unten gegessen hast, den habe ich auch gemacht. Aber das ist, wenn ich das dann starte, dann muss die Funktion da sein, dann muss das Spaß machen. Also
das bedingt sich. Ja,
ja,
der ist sehr gut
zusammen,
der
oder?
Hefezopf ist sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass der selbst gemacht ist, weil er so perfekt war, Stefanie, wirklich.
Ich habe geübt, ich hatte Corona.
Und welches Geschirr hast du hier oben von dir?
Also ich habe hier teilweise Preziosen, die von Sonderfertigungen auf der Seite stehen, die ich nie verkaufen würde oder wo ich sage, nein, das geht bei mir selber in Schrank. Wir haben einen Kunden in den USA Superpuls gemacht, da haben wir diese Strukturen in einem Hauch gemalt. Und dann teste ich hier oft neue Formen, um zu sehen, okay, sind sie wirklich so gut, dass ich sie jeden Tag aus dem Schrank hole und welche andere Form lasse ich dafür vielleicht liegen? Aber das Standard, was bei uns drin ist, ist Puls. Also das ist die von Hand gemalte Struktur.
Und deinen Kaffee trinkst du aus welcher Tasse? Hast du so eine Tasse? Ich habe ja eine Tasse jeden Morgen, die gleiche.
Ja, ich auch.
Du auch? Ja. Welche ist das?
Jetzt kann ich nur die Artikelnummer sagen. 304.
Beschreib mal.
Das ist ein...
Mit Henkel oder ohne?
Ohne. Ich brauche keinen Henkel. Ohne. Und zwar ist es ein sehr konisches Gefäß. Das ist eigentlich entstanden, es gibt in Asien Winter- und Sommerteeschalen und im Sommer öffnen sie sich und im Winter schließen sie sich und das ist die jetzt sozusagen die Sommerteeschale.
Du hast aber auch einige Vasen hier stehen, die auch Skulpturen sein könnten, was dazwischen auf deinem Sideboard hier.
Ja, ich habe Stücke von Ernst Gamperl aus Holz. Das ist ein Holzdrechsler. Wir haben mal irgendwie, glaube ich, im selben Jahr auf den Messen gestartet, jeder seine Karriere. Und das gepaart mit Stücken von mir, die sind sehr, sehr alt, die auch doch schon in ein paar Museen stehen. Und jetzt hier sieht man Stücke, so Vasengefäße, die waren früher da, haben jetzt einen Relaunch, erleben gerade einen Relaunch an der Stelle. Und da machen wir ein ganz spannendes Projekt gerade mit Pierce Brosnan. Das können wir da auch noch irgendwann.
Der James Bond.
James Bond.
Der ehemalige James Bond. Hat er dich auch entdeckt beim Essen gehen? Habt ihr drüber gesprochen?
Nee, wir haben uns eigentlich bei einer Kunstausstellung in Miami getroffen.
Und dann, der liebt Porzellan, der interessiert sich dafür?
Er selber hat Malerei früher studiert, bevor er zum Schauspiel kam und hat immer währenddessen immer weiter gemalt und dann und Überraschung hier, kommt noch.
Okay, aber ihr macht zusammen
wir machen zusammen Projekt.
Projekt.
Ja. Aber nicht als, ja doch tatsächlich auch einen Teller dabei, also ist ganz spannend.
Eine kleine Mini-Kollektion.
Eine kleine Mini-Kollektion.
Sehr interessant, mit was für Leuten du immer so zusammenkommst und wer sich für Porzellan interessiert.
Ja. Ja, ich glaube, es ist so dieses sich finden und den Spaß daran haben und dann auch vielleicht eine Geschichte dazu zu haben.
Ich habe auch gehört, dass du manchmal auch Zeitschriften durchblätterst und dann deine Produkte ja auch einfach entdeckst, die dann irgendwo rumstehen, in der Küche oder im Ambiente.
Ja, das stimmt.
Zum Beispiel bei Lenny Kravitz.
Ja, das war die größte Überraschung.
Ja.
Glaube ich, bei in der AD ist auch schon verjährt, aber wo ich dachte, das ist ja ein Ding. Da habe ich mir jetzt ein Ticket gekauft. Lenny Kravitz spielt in Pula in der Arena in Kroatien. Das ist so.
Aber es ist auch ein natürlicher Prozess, jetzt egal in welchem Segment man essen geht. Man geht essen, man guckt natürlich, wie ist es eingedeckt. Wenn einem was gefällt, guckt man drunter, von wem ist das? Ne, das ist ja so eine Begegnung eben am Tisch, ne?
Also ich finde, was mich immer fasziniert, ist, wenn jemand so wohl überlegt, einen Tisch deckt und auch die Kulinarik dazu holt oder dieses Gesamtkunstwerk schafft, dass es oft verspüre ich da gar nicht den Drang, da drunter zu gucken. Also weil man hat schon wieder das Gefühl, aber dieses, wenn man auch die Werte erkennt, die da stehen, und man sagt, wow. Da holt sich einer die Gläser von Lobmeier oder die Gläser von Saint-Louis oder da finden solche Settings statt, wo die Werte miteinander kommunizieren und auch das Handwerk miteinander kommuniziert. Das ist schon toll.
Das hast du schön gesagt, die Werte kommunizieren miteinander. Es gab aber auch mal die Phase, ich erinnere mich an Noma, die dann eher auf schwere Keramik gesetzt haben.
Ich fand damals, als das Noma startete, gab es einen unglaublichen Schub in die keramische Szene, weil die Töpferei, die Töpferware war. Es ging darum, in meinem Umfeld Dinge zu finden, die ich kaufen möchte, um auch damit mein Restaurant bespielen zu können. Und das fand ich toll, dass man sich mit der Keramik an der Stelle wieder beschäftigt und sie auch einsetzt. Und ich bin immer nur diejenige, die sagt, ich finde das alles toll. Ich habe hier genauso Töpferware in meinem Schrank drin von Künstlern hier, Kathi Jünger aus München. Da ist abends immer mein Kräutertee davon gedrungen. Es ist nicht nur eine optische Geschichte, sondern es ist eine funktionale Geschichte. Also wie verhält sich das, wenn ich davon esse? Ja, also möchte ich diese Nebengeräusche?
Was meinst du mit Verhalten?
In der Töpferei hat man meistens, man kann ja farbigere Glasuren machen. Bei Porzellan ist man da eingeschränkt, weil wir viel, viel höhere Brenntemperaturen haben. Da hält nicht mehr jede Farbe und dann kann man auch nicht jede Effektglasur machen. Aber solche Glasuren haben natürlich Oberflächen, die sind oft rauer oder die sind so ein bisschen hibbeliger. Und wenn ich da mit dem Löffel drüber gehe, was hinterlässt es für einen Sound, was hinterlässt es für Spuren? Ich finde, das ist immer noch was ich kann natürlich auch einen Holzlöffel liefern, dann habe ich das nicht. Also ich finde, man muss es an der Stelle zu Ende denken, was das am Gast bewirkt. Und da rate ich und empfehle ich immer jedem, das selber auszuprobieren, ob man das mag und wenn das Messer drauf gleitet.
Ja, jetzt wo du sagst.
Was kommt da für ein Geräusch zutage? Ist es etwas, was meine Sinne so sehr ablenkt von dem eigentlichen Genussmoment, den ich vor mir habe? Das ist etwas, wo ich immer sage, das muss man bedenken. Also das muss man mögen. Und wenn man dann sich dafür bewusst entscheidet und sagt, okay, dann ist Teil des Konzepts.
Ja, genau. Die Details sind am Ende halt super wichtig, auch bei dem Messer oder beim Glas.
Ja.
Und das ist ja auch super individuell, ja. Also ich bin manchmal, wenn ich liebe Gin and Tonic und wenn mir das im falschen Glas serviert wird, aber das ist, manchen Leuten ist es auch egal.
Ja.
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 Und es ist halt Details.
Ja, ich glaube, je höher man sich in der Spirale schraubt, also je exquisiter diese kulinarischen Erfahrungen da sein sollen, desto mehr muss man sich mit den Details beschäftigen, finde ich. Also dann, da habe ich verschiedene, gibt es verschiedene Hebel und verschiedene Stellschrauben, wo ich mich jeweils positionieren
kann. Würdest du schon sagen, dass natürlich Chefs in dem Sinne, wenn man da pauschalisiert, sind natürlich absolut detailversessen von Haus aus?
Na klar. Ja, Gott sei Dank. Also es ist ja großartig. Ich meine, dieser Job, dafür muss man berufen sein, den muss man mit einem Idealismus pflegen, genauso wie wir es. Ich glaube, der Job eines Küchenchefs, genauso der Job eines Designers oder einer, wenn man jetzt hier Porzellan produziert und an den Mann bringt, da muss man schon eine Leidenschaft und auch leidensfähig sein. Aber es ist trotzdem eine schöne Sache und man kommt mit Menschen in der ganzen Welt zusammen.
Ich habe noch eine Frage zu Noma. Hat er geschlossen und sowieso das Fine Dining.
Aber sie sind da wieder offen.
Ja, aber gab ja auch mal diese Nummer macht zu, erfindet sich neu. Man hatte das Gefühl, Fine Dining in Berlin hat sowieso Schwierigkeiten. Es gibt ja ein Restaurant Prism, wo auch dein Geschirr ist. Wie nimmst du das denn wahr, wo du diese Szene ja schon so lange mit begleitest beim Fine Dining? Wie erklärst du dir das oder bemerkst du da Veränderungen?
Also wir haben ja, ich würde mal sagen, wir haben hier auch in Berlin großartige Restaurants, was der Szene, denke ich, fehlt. Und das ist, wenn man das Noma jetzt anguckt, da steckt auch viel Förderung seitens des Landes dahinter. Ja, also Support, das ist ja ein Tourismusmagnet. Und wir hier haben, glaube ich, in Berlin und mit den Köchen, wo ich mich in der letzten Zeit unterhalten habe, die sagen, weißt du was, wir haben aufgrund unserer nicht vorhandenen Flüge, die wieder nach Berlin reinfliegen, viel zu wenig Gäste aus dem Ausland, weil die nicht mehr hierher kommen. Die fliegen halt für den Preis, wenn sie keine Direktflüge mehr kriegen, dann doch nach Barcelona, Madrid und sonst wohin. Äußere Einflüsse, die da teilweise auch denen das Leben echt schwer machen.
Aber bei deinen Bestellungen, bei Sachen, merkst du da, dass sich was verändert hat? Werden die Restaurants kleiner? Hat sich das verschoben? Ist mehr Fine Dining in dem Bereich im asiatischen Raum?
Also die Kunden, die zu mir kommen und ich muss sagen, wir hatten einen sehr einen bombastischen Start dieses Jahr und sind auch immer noch gut dabei und es ist noch gar nicht so lange am Lauf. Das sind alles Häuser, die entweder mit ganz neuen Konzepten kommen und sie aber in der Top-Liga positionieren wollen, weil sie so besonders und eigen sind, dass sie sich dadurch abheben von den anderen. Und wir haben Häuser, die sich nachjustieren und die ihre sozusagen ihren Wert wirklich rausarbeiten und mit dem dann weiter wachsen können. Es ist eigentlich, ich muss sagen, man merkt, also die Qualität, die setzt sich durch.
Und was mir aber auch aufgefallen ist, was ich mag oder was überraschend ist, du hast dein Porzellan unten im Showroom, aber auch bei dir hier oben quasi in so Schubladen, wo man denkt, da könnten auch Architekturzeichnungen drin liegen. Also nicht in dem Oma-Schrank, sondern?
Schubladen. Ja, ich finde, die sind handlicher. Und bei einer Schublade, weißt du, die schiebst du raus und du siehst alles auf einen Blick. Und meine schönste Schublade ist eigentlich die hier.
Zeig mal, was gibt's da? Da ist Besteck drin.
Ja. Und es ist doch toll, wenn man das alles von oben gleich sieht. Und wenn du deine Schalen auch gleich, das ist vielleicht das falsche Beispiel, das ist meine Spezialschublade.
Oh, die sieht auch schön aus. Ist das von dir, diese Keramiktassen?
Nee, die sind von Kathi Jünger für mein
Das Kater ist ja Tee. Mal ganz was anderes.
Cool,
ne?
Oder?
Ja. Ja. Die sind eher verspielt und bunt. Und daneben steht aber...
Steht dann wieder Hering.
Ja. Die Mischung macht.
Die Mischung macht.
Die genau. Mischung macht. Also, liebe Stefanie... Ich war ja schon mal eingeladen bei dir und konnte leider nicht. Ich hoffe, das passiert nochmal.
Ich glaube, das kriegen wir hin.
Ich möchte gerne nochmal entweder in die Villa oder in deinen auch sehr, sehr schönen Garten, wo du ja deine Sommerfeste machst.
Ja.
Ja. Und ich habe auch gehört, du lädst ja auch gerne bunt ein, ne? Wie machst du die Mischung?
Wir haben für uns festgestellt, wenn wir Abende machen mit 24 Personen um den großen Tisch setzen, dass das die tollsten Gespräche eigentlich sind. Und wir kuratieren schon unsere Tische. Wir sehen so, wer passt wie zu wem dazu. Heutzutage wird es ein bisschen schwierig, weil die Menschen haben so viel Beschäftigung und so viel Einladungen, dass man immer gucken muss, wen lädt man ein und wer sagt alles wieder ab. Das macht es etwas schwieriger. Ich muss aber gestehen, dass die einmal hier waren, die sagen beim zweiten Mal nie mehr ab. Da hat sich auch okay. Schon rumgesprochen. Und dann gucken wir schon, dass jeder eigentlich für sich was mit nach Hause nehmen kann, sowohl geistig unterhalten, dass es am Ende ein schöner Abend
inspirierend
ist.
Auf mehreren
inspirierend
Ebenen.
Auf mehreren Ebenen, weil ich finde, das ist heutzutage, wenn wir uns auf was einlassen, auf was Neues und ich lerne dann abends wildfremde Menschen kennen und da setzt einer jemanden neben mich.
Machst du mit Tischordnung?
Wir machen das mit Tischordnung und gucken auch, dass sich Interessen vielleicht verknüpfen oder sagen, hey, der müsste mal den kennenlernen oder die könnten auch mal was mit dem und dem machen. Und wir haben hier schon so lustige Abende gehabt, wo teilweise, die wollte ich jetzt schon seit 5 Jahren kennenlernen, den anderen seit so. Und also das ist schon, das macht schon Spaß. Und was wir auch aber immer machen, ist, wir machen die Menschen miteinander bekannt. Und es ist das Abend-Du, was es da gibt. Und die Villa hat eine Faszination, dass die Leute nicht nach Hause gehen. Also sehr früh am Morgen.
Ja,
gehen die meisten.
Man will bleiben.
Ja, ja. Also das ist verblüffend.
Das spricht
hier.
Ja für das Karma des Hauses.
Ja.
Das hat aber wahrscheinlich auch für die Atmosphäre, die du am Tisch schaffst.
Ja, also es ist meistens
oder du
nur noch
gut
die
nach.
Vernunft. Ja, beides. Also trocken bleibt keiner.
Du machst ja auch Weingläser.
Ja, die funktionieren sogar ziemlich gut.
Siehst du? Jedenfalls danke, dass du dich eingelassen hast auf den Podcast.
Gerne.
Ja.
Danke für die guten Fragen.
Das weiße Gold wird dann wann anders getestet, wenn ich nochmal komme.
Ja? Auf jeden Fall.
Auf dem Tisch.
Mich.
Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank an unsere Freunde bei Jaguar, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.